ARD.
SWR Kultur. Forum.
Mit 18, 21, 50 oder nie, wann ist man erwachsen? Im Studio Bernd Lechler. Vor 50 Jahren wurde die Grenze zur Volljährigkeit in der Bundesrepublik von 21 auf 18 Jahre herabgesetzt. Also die Grenze, ab der man ohne elterliche Zustimmung heiraten darf oder einen Arbeitsvertrag unterschreiben oder umziehen oder für den Bundestag kandidieren und sich erwachsen fühlen, auch wenn dazu sicher mehr gehört als eben die juristische Volljährigkeit. Aber welche Qualitäten oder Erfahrungen sind das? Was heißt es, erwachsen zu sein? Wie dachten frühere Generationen darüber? Und wenn wir heute immer später oder gar nicht heiraten oder Kinder kriegen, heißt das, wir wollen nicht so gern erwachsen werden? Meine Gäste sind Professor Dr. Alexander Grob, Psychologe von der Universität Basel, Professor Dr. Till Kössler, Erziehungswissenschaftler und Historiker an der Universität Halle-Wittenberg und Professor Dr. Susan Neiman, Philosophin und Direktorin am Einstein-Forum in Potsdam. Frau Neiman, Sie sind in den USA geboren, haben mit 14 die Schule abgebrochen, in einer Kommune gelebt und gegen den Vietnamkrieg protestiert. Heute leiten Sie eben das Einstein-Forum, haben drei erwachsene Kinder. Wann würden Sie sagen, sind Sie selbst erwachsen geworden?
Ich sehe erwachsen werden als ein Ideal. Ich weiß, das klingt überraschend, weil erwachsen werden hat einen schlechten Ruf. Ich habe mein Buch Warum erwachsen werden geschrieben, um das ein bisschen zu ändern. Und da kann ich aber sagen, die ganze Merkmäler, die viele Psychologen nennen oder Juristen nennen vom Erwachsenwerden, also wenn man selber Kinder kriegt oder wenn man selber ernähren kann oder wenn die eigenen Eltern gestorben sind, keine ist für mich ausreichend, um zu sagen, man ist erwachsen. Ich definiere das deshalb philosophisch, nämlich Erwachsenwerden ist die Fähigkeit, mit einem Auge die Wirklichkeit zu sehen und mit dem anderen Auge die Idealen zu sehen. Also mit einem Auge das Sein, dem anderen Auge das Soll. Und die Fähigkeit zu balancieren zwischen den beiden, das heißt, die Idealen nicht aufzugeben, also nicht zu resignieren, aber auch die Fähigkeit, die Welt zu sehen, wie sie ist. Das ist für mich Erwachsenwerden und dann werden Sie sehen, das ist ein Prozess, was wahrscheinlich nie zu Ende geht.
Wie sehen und sahen Sie es, Herr Grob? Erinnern Sie sich an einen Moment, in dem Sie dachten, jetzt bin ich erwachsen, jetzt habe ich die Jugend hinter mir?
Ja, das gibt sehr verschiedene Momente, wo das eingetroffen ist. Wenn Sie so konkret fragen, da hat es mich überrascht, dass mich, aber damals war ich noch ein Jugendlicher, mich jemand mit Sie angesprochen hat. Das war dann so ein komisches Zeichen. Hallo, da ist was los. Heute spricht man ja viele Menschen mit Du an und das Sie und das Du vermischt sich. Aber das war für mich ein Zeichen, da passiert was. Dann ein anderes ist, wir wurden in der Schweiz damals zu der sogenannten Jungbürgerfeier eingeladen. Das heißt, man war 18, man hatte Staatspflichten, man hatte aber auch Opportunitäten und darüber wurden wir im Kollektiv informiert. Also das waren so Zeichen, sehr formelle Zeichen von Erwachsensein. Und dann aber so die Innensicht war eher, ach, jetzt muss ich aber auch mal auf mein Geld aufpassen. Wie viel kostet denn ein Einkauf, wenn ich so und so viel Geld zur Verfügung habe? Also quasi das Autonomiestreben dann auch umzusetzen, das sind Zeichen für oder waren Zeichen für mich für Erwachsensein.
Manche zögern den Abschied von der Jugend auch so lang wie möglich hinaus. Wie war das bei Ihnen vielleicht, Herr Kössler? Fiel es Ihnen schwer, erwachsen zu werden?
Naja, es war ein mehrstufiger Prozess. Ich habe jetzt gerade bei meinen Vorrednerinnen überlegt, gab es so ein einschneidendes Erlebnis? Das gab es fast weniger. Es waren mehr so kleinere Ereignisse, das Abitur, die erste Wohnung, der erste dauerhafte Arbeitsvertrag. Es war ein mehrstufiges Verfahren. Und mit der Ambivalenz, dass man einerseits stolz war, etwas erreicht zu haben, ein gewisses Alter zu haben, Anerkennung zu erfahren, umgekehrt aber auch immer das Gefühl, etwas Wertvolles hinter sich zu lassen und jetzt auf einmal mit vielen Problemen konfrontiert zu werden, die vorher weniger eine Rolle spielten.
An was für Probleme denken Sie da in erster Linie?
Ja, finanzielle Fragen, nicht den eigenen Lebensunterhalt bestreiten, Verantwortung zu übernehmen im allgemeinen Rahmen für Angehörige, für aber auch das Gemeinwesen, nicht das zumindest das Gefühl zu haben, dass man nun aufgefordert ist, als politischer Bürger auch aktiv zu werden, was vorher etwas weniger eine Rolle spielte.
Als ich Sie beide zuhören, überkommt mir ein Gefühl von absoluter Depression. Ich meine, Verantwortung zu übernehmen ist nicht an sich Negatives, aber das wird alles so negativ gefärbt. Eine Frage, die ich an beide meine Vorredner hätte, natürlich sind das alle Momente, wo man denkt, bin ich erwachsen? Ich meine, mir kam das immer als Frage, nicht als Feststellung. Und es ist auch heute noch der Fall, wo ich ständig moralisch-politische Fragen gestellt wurde, was sollen wir tun in dieser oder jener Situation? Und ich denke, wo sind die Erwachsenen, die mir das doch helfen könnten? Also ich, dieses subjektive Gefühl, dass man fertig ist, ist etwas, was jedenfalls mir ziemlich unbekannt ist. Aber für die anderen beiden ist es offensichtlich klar, dass sie erwachsen sind.
Also depressiv hat mich das definitiv nicht gestimmt, als ich mir diese Fragen gestellt und beantwortet habe. Ich würde auch nicht sagen, dass das jetzt so ein stabiler Zustand ist, das Erwachsensein, sondern nein, nein, überhaupt nicht. Es geht ja im Erwachsensein um vielfältige Erfahrungen, die eigentlich, wenn ich zurückschaue, wenn ich nach vorne schaue und wenn ich jetzt im Hier bin, vielleicht gar nicht so gut immer zusammenpassen. Aber das Narrativ, das ich jetzt draus mache, das jeder von uns macht, das ist ja ein unglaublich befreiender Prozess, nämlich nach vorne schauen, Dinge, die man vielleicht denkt, verpasst zu haben oder wo man denkt, die werden nicht mehr kommen oder das andere nach vorne schauen, das wird dann so sein. Das sind ja so viele Dinge, so wie Sie das sagen, im Sollen, aber auch in der Zukunft. Und da eine Integration zu schaffen, das ist für mich erwachsen.
Ich habe ja vorhin angefangen mit dieser Entscheidung vor 50 Jahren oder mit diesem Gesetz vor 50 Jahren, dass man mit 18 volljährig ist. Lässt sich das sinnvoll festlegen, welchen Urteilen und Entscheidungen man mit 18 oder 21 gewachsen ist? Oder ist das immer eine Fiktion, Herr Kössler?
Ja, vielleicht muss man zuerst tatsächlich sagen, dass die Vorstellung, was es heißt, erwachsen zu sein, sich im Verlauf der Zeit ja doch sehr wesentlich auch verändert haben. Und ich glaube, ganz wichtig ist vielleicht auch am Anfang der Diskussion nochmal festzuhalten, dass eigentlich das Erwachsensein, was uns heute so als natürlich und als universale Kategorie vorkommt, ja lange Zeit keineswegs so allgemein war, sondern sehr exklusiv war. Nicht alle Menschen hatten eigentlich die Möglichkeit, erwachsen zu werden. Man denkt an das Gesinde in der Landwirtschaft, die das ganze Leben in einem abhängigen Zustand lebten. Auch Frauen, nicht? Die Frage ist, wann hatten Frauen zum ersten Mal die Möglichkeit, erwachsen zu werden? Bürgerliche Mädchen gingen vom Elternhaus relativ nahtlos in die Heirat und damit ja lange Jahre in ein neues Abhängigkeitsverhältnis über. Sodass eigentlich unser modernes Konzept von Erwachsensein doch etwas recht historisch Junges ist, dass wir das Gefühl haben, alle werden erwachsen als Ziel. Vielleicht auch, ich würde das auch denken, es ist kein abgeschlossener Zustand, es ist auch eine Anforderung an Individuen, sodass man das, glaube ich, im Hintergrund haben muss, wenn man dann genauer guckt, was heißt eigentlich zu bestimmten Zeiten erwachsen sein. Und da, denke ich, muss man auch politische Dimensionen von ökonomischen Dimensionen, kulturellen Vorstellungen unterscheiden. Und dann sehen wir, dass, glaube ich, tatsächlich in den letzten Jahrzehnten es eine Entwicklung gibt, wo wir dann doch immer jüngeren Menschen auch Erwachsensein zustehen. In jüngerer Zeit ja mit der Rückverlagerung des Wahlrechts, nicht auf 16 Jahre, als einen neuen Trend.
Wie ist es denn, Herr Grob, physiologisch oder kognitiv? Also wie weit ist unser Gehirn mit 18 oder auch 21 oder was entwickelt sich danach alles erst noch, was uns hilft, verantwortlich Entscheidungen zu treffen?
Also wenn Sie nach den Strukturen der Physiologie fragen, dann sind wir da schon ziemlich abgeschlossen. Wenn man unter Aufbauperspektive von neuen Strukturen betrachtet, rein physiologisch, dann sind wir mit spätestens 24, 25 am Punkt, wo wir nicht mehr davon ausgehen können, dass beispielsweise die Hirnstruktur sich ganz wesentlich verändert. Lernen können wir natürlich und Erfahrung baut sich weiter auf. Also wenn wir an verschiedene Konzepte denken, dann ist es so, dass sich die Pragmatik, wie ich das Leben integriere, was ich weiß, was für Erfahrungen ich habe, das häuft sich und das mehrt sich nach wie vor. Aber die Basis dazu, die Prozesse, die Geschwindigkeit, die Wahrnehmungsgeschwindigkeit, die Erinnerungsfähigkeit, das nimmt spätestens so mit Mitte 20 bereits wieder ab.
Was Sie sagen, Frau Neimann, dass es eben um psychologische, um philosophische, um lebensanschauliche Dinge geht, das setzt sich, glaube ich, schon länger in der Breite durch. Also während man früher das an so soziodemografischen Meilensteinen festgemacht hat, wie Berufstätigkeit und eben Heirat und Familiengründung, würden die meisten heute eher sagen, erwachsen bin ich, wenn ich die Verantwortung für meine Entscheidungen übernehme. Was besagt diese Umwertung?
Naja, also schon als Kind oder als Jugendliche nimmt man einige Verantwortung für Entscheidungen, erstens. Und zweitens würde ich sagen, selbst als Erwachsener hat man nicht immer die totale Verantwortung für die Entscheidungen. Was mich stört historisch, ist, dass wir seit ungefähr Anfang des 20. Jahrhunderts ein absolute umgekehrte Bild von Erwachsensein und Jugendsein haben. Sehr gut abgebildet in dem Roman Peter Pan. Das heißt, das, worauf man sich freuen soll, ist das Kindsein, das innere Kind, wie man das nennt. Ja? Und das, wovon man Angst haben soll, ist das Erwachsenwerden. Und es ist interessant, wenn man Peter Pan durch die verschiedenen, es ist ein ganzes Jahrhundert gab es Peter Pan in verschiedenen Versionen. Die letzte Version von Steven Spielberg in dem Film Hook, das Erwachsenwerden ist nicht mehr etwas, wovor man Angst haben soll, sondern etwas, was lächerlich ist. Und ich finde es einfach traurig, weil die Zeit, die inzwischen verherrlicht werden soll, ist ungefähr die Zeit zwischen 18 und 28. Und wer ehrlich ist, weiß, das ist die schwierigste Zeit des Lebens, weil da wird einem erzählt, jetzt muss man die Verantwortung für alles übernehmen und nichts kann man rückgängig machen. Das ist natürlich nicht wahr, aber das weiß man erst, wenn man Mitte 30 oder 40 ist.
Wir werden ja tatsächlich, wenn man nach diesen äußeren Markern geht, immer später oder nicht so gern erwachsen, wie Sie das auch beschreiben. Also wenn man sich länger alle Optionen offen hält und später heiratet oder sich später festlegt. Beobachten Sie das auch, Herr Kössler, so aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive?
Also ich kann da an Frau Neimann sehr gut anknüpfen. Ich glaube, man muss verstehen, dass tatsächlich so um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert tatsächlich es eine Umwertung gab, die eigentlich auf einer Krisenwahrnehmung gerade bürgerlicher Schichten beruhte, in der man nun auf einmal den Eindruck hatte, die glorreiche liberale Zivilisation, an der man zu mitwirken glaubte, dass die in eine Krise geraten ist. Man hatte das Städtewachstum mit massiven Problemen der Umwelt, auch der Vermassung von Anonymität. Man hatte das Gefühl, dass man selber sozusagen in erstarrten sozialen Formen nur mehr lebt und nicht mehr zu einem vermeintlich authentischen Leben einen Zugang hat. Und Kindheit erschien da als positiver Gegenpol. Und ich glaube, in den letzten Jahrzehnten ist es so ein Austarieren, nicht? Wie bringen wir beides miteinander in Verbindung? Was heißt eigentlich quasi ein authentisches, selbstbestimmtes Leben in einer Umwelt, die uns mit vielfältigen Herausforderungen dann auch konfrontiert?
In Deutschland ist es so, dass 13% der Männer mit 30 noch bei ihren Eltern wohnen. Bei den Frauen sind es deutlich weniger. Aber im europäischen Schnitt ist es sogar eher früh. In Skandinavien nur wird früher ausgezogen. In Kroatien oder Griechenland oder Spanien liegt der Schnitt bei über 30 Jahren. Kann erwachsen sein, wer noch bei den Eltern wohnt?
Ja, das geht durchaus. Also was wir ja wissen ist, dass die Generationen viel länger zusammenleben, dass Eltern und Kinder eigentlich Einsicht in das gegenseitige Leben haben, nicht bis 16 oder 18, sondern wie Sie das eben dargestellt haben, bis, wenn man Deutschland jetzt betrachtet, das durchschnittliche Auszugsalter bei Männern 25, bei Frauen 23. Und Durchschnitt heißt eben, es gibt einige, die deutlich länger auch zu Hause sind. Das heißt, man teilt als unter rechtlicher Perspektive erwachsene Person den Raum mit den Eltern. Und das bedeutet psychologisch, man muss auch eine neue Balance finden, nämlich zwischen den Vorgaben, die Eltern eben bis 16, 18 gegeben haben, und dem Freiheitsstreben, der Autonomie. Das ist eigentlich ein unglaublicher Entwicklungsprozess, der je länger, je mehr zwischen Eltern und Kindern stattfindet. Es werden neue Räume ausgehandelt. Es entstehen Konflikte, und genau der Konflikt macht ja, dass ich neue Positionen kennenlerne, sowohl Eltern von ihren Kindern wie Kinder von ihren Eltern. Und dieses Aushandeln ist eigentlich eine Form von Erwachsensein.
Vielleicht können wir es doch noch ein bisschen genauer definieren. Ich habe das Gefühl, wir verwenden so diesen Begriff Erwachsenwerden und haben noch gar nicht darüber gesprochen, was alles dazugehört. Also wenn es eine Entwicklung ist, dann sind wir alle, die wir hier sitzen, ja wahrscheinlich unterschiedlich erwachsen. Aber was sind das für Pole, was sind das für Aspekte, die man sich da angucken könnte?
Also vielleicht ein Punkt, der, glaube ich, in der ganzen Debatte eine Rolle spielt, ist, dass unsere Vorstellung von Erwachsenensein sehr stark auf eigentlich einer Vorstellung auch von bürgerlicher Subjektivität beruht, die sich im Zuge der Aufklärung im 18. Jahrhundert mit herausgebildet hat. Also so etwas wie Autonomie, vor allem auch Selbstkontrolle, dass man sich selbst kontrollieren kann, das waren zumindest historisch immer Merkmale, mit denen dann Erwachsene von anderen Gruppen sich unterschieden haben. Das konnten dann zum Beispiel auch Kolonialvölker sein, die lange Zeit eben als Kinder imaginiert wurden, die eben auch erst, obwohl sie biologisch erwachsen waren, zu einem wirklichen Erwachsenen-Dasein erst erzogen werden mussten. Und ich glaube, dass in unserer modernen Debatte da immer noch Spuren dieses Modells erkennbar sind, dass Erwachsensein in diesem Sinne auch eine normative sozusagen Vorstellung ist, selbstbestimmt, eigenverantwortlich, aber auch vernünftig, das eigene Leben zu planen. Und Menschen, die dazu nicht in der Lage sind, sind dann eben keine Erwachsenen, sondern müssen erst in diesen Zustand des Erwachsenenseins sozusagen gehoben werden.
Das ist Ihnen jetzt wahrscheinlich zu eng, Frau Neumann.
Ja, aber ich wollte was anderes sagen. Das ist offensichtlich ein ideologischer Versuch, Erwachsensein so zu definieren, dass man bestimmte Leute beherrschen kann. Und das ist nur einer der vielen Gründe, warum ich eigentlich lieber auf Definitionen verzichten. Die sind entweder zu eng oder so breit, dass sie uns nichts bringen. Aber ich stimme Herr Kössler sehr zu, dass Erwachsenwerden erst eine Frage wird in der Aufklärung, und zwar bei Rousseau und Kant. Was hatten diese beiden Philosophen zu tun? Kant war eine große Verehrer von Rousseau, niemand hat ihn so beeinflusst. Beide kommen aus, sage ich mal, einfachen Verhältnissen. Als Uhrmacher war Rousseaus Vater ein bisschen besser bestellt als Kants, der Sattler war. Aber für beide war es völlig unerwartet, dass sie die Leben führen durften, die sie zum Schluss geführt haben. Das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt ungefähr ging jeder davon aus, dass sein Leben bestimmt war von dem, was seine Eltern und Großeltern und Urgroßeltern gemacht hat. Und deshalb die Frage Erwachsenwerden, Selbstbestimmung, Selbstdenken kommt erst da Mitte des 18. Jahrhunderts auf.
Und welche Aspekte sind es dann, um darauf nochmal zurückzukommen, die uns erwachsen werden? Sie sagen, Sie mögen nicht gerne Definitionen.
Ja, Selbstdenken. Ich meine, Kant sagt Selbstdenken. Okay, wobei dieser berühmteste aller seiner Aufsätze sehr oft sehr falsch gelesen wird. Er sagt, wir denken nicht selbst, weil wir faul und ängstlich sind. Aber gleich im zweiten Absatz schreibt er, dass die Regierenden keine erwachsenen Bürger haben wollen, weil kindische Subjekte viel einfacher sind zu beherrschen. Also nicht nur Kolonialvölker, sondern ganz normale preußische Bürger würden hier angesprochen. Das finde ich enorm wichtig, weil diese Verherrlichung des Lebens des Kindes ist ein bewusster Versuch, bewusst ist zu viel gesagt, ein unbewusster Versuch, Gesellschaften zu fordern, die eigentlich nicht erwachsen werden. Und da meine ich Folgendes: Wir werden erzählt, dass das Erwachsenwerden heißt, wir sollten uns dazu widmen, Spielzeuge zu sammeln. Der neueste iPhone oder Auto oder welche Konsumgüter das auch sind, das sollen Erwachsene beschäftigen. Während die Arbeit für eine gerechtere Welt wird beschrieben als, ach je, Kind, ja, also die Jugend will das immer. Aber irgendwann muss man solche Träume beiseite legen. Also wir haben wirklich eine verkehrte Bewertung, nicht nur eine verkehrte Bewertung von Erwachsenwerden und Kindsein, sondern eine verkehrte Beschreibung.
Würden das die anderen auch so sehen? Also, dass wir in dieser eher jugendfixierten Zeit, in der wir ja offenbar auch gern später erwachsen werden, dass wir dadurch auch eine weniger erwachsene oder gar infantilere Gesellschaft geworden sind?
Ich würde das nicht teilen. Also, was ich teile, ist natürlich der übergeordnete Begriff des Selberdenkens und die Aufforderung, selber zu denken. Historisch begleitet durch das Loslösen aus lokalen und ständischen Verhältnissen. Das heißt, man hat einen größeren Raum überblicken können, hat aber auch die Verantwortung dazu gekriegt. Und erwachsen werden, wenn ich nochmals zurück auf Ihre Frage komme, dann ja, wir haben jetzt bereits die Biologie betrachtet, das Recht, Ökonomie und kulturelle Aspekte. Und als Psychologe kommen jetzt natürlich noch, und das ist natürlich eine modernere Formulierung, also modern im Sinne der letzten 50, 60 Jahre, kommt Identität dazu. Also quasi die Pflicht oder die Aufgabe, dass jemand wissen soll, wer er oder sie ist, aber auch wissen muss, was sie will und in dem Sinn dann die Verantwortung für das Handeln, für das selber gedachte Handeln, auch zu übernehmen und diese Integration zu leisten. Das läuft in der Regel unter Identität. Und die andere Komponente ist, dass man aufgefordert ist, die Emotionen, die positiven wie die negativen, regulieren zu können, so dass der soziale Bezug erhalten bleibt. Aber natürlich auch der Bezug zu sich selber. Also Aufbau und Pflege von gesunden Beziehungen, Freundschaften, Partnerschaften, aber auch die Selbstfürsorge. Das sind jetzt aus psychologischer Perspektive die Komponenten des Erwachsenwerdens und Seins. Immer unter der Perspektive, dass das nicht ein abgeschlossener Prozess ist.
Vielleicht noch aus historischer Sicht würde ich auch etwas skeptisch sein, ob wir so von einer tatsächlich einer Verkindlichung der Gesellschaft reden können. Es impliziert ein wenig, dass es vorher einmal eine Zeit gab, wo wir erwachsener waren, wo die Menschen vernünftiger gehandelt haben. Ich glaube, man muss vielleicht auch verstehen, dass dieser starke Impetus auf Jugend, auf Kindheit natürlich auch ein Grund darin hatte, dass Erwachsenensein vielen Menschen in vorangegangenen Jahrzehnten doch unvollkommen und unzulänglich erschienen ist und sich dagegen, gerade auch in den 60er, 70er Jahren, Bewegungen geäußert haben, die eben von so einem versteiften, überrationalisierten Erwachsenensein wegkommen wollten. Und ich würde auch die aktuelle Entwicklung vor diesem Hintergrund auch weniger problematisch sehen, sondern vielleicht sogar auch den Zugewinn eigentlich auch an Handlungsmöglichkeiten, an Optionen, auch an erwachsenem Handeln, auch in schon frühen Stadien eher betonen wollen.
Aber diese Vielfalt an Möglichkeiten, da möchte ich fragen, natürlich oberflächlich ist das so, aber haben wir wirklich die Möglichkeiten, etwas zu ändern? Oder geht es darum, dass wir hunderte von Müsli-Sorten konsumieren können? Also das scheint mir sehr fragwürdig. Wer hat gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr, wir finden es einfacher, das Ende der Welt vorzustellen als das Ende der Kapitalismus. Und das finde ich wahr.
Mit 18, 21, 50 oder nie, wann ist man erwachsen? Darüber diskutieren im SWR Kulturforum der Psychologe Alexander Grupp, der Erziehungswissenschaftler Till Kössler und die Philosophin Susan Neiman. Schauen wir uns doch noch an, was uns prägt oder hilft oder hindert beim Erwachsenwerden. Machen uns Krisen und Schicksalsschläge, wie man ja oft sagt, erwachsener?
Kommt absolut darauf an, wie man damit umgeht. Also, manche Leute sind zerstört durch Krisen, andere Leute werden gestärkt. Ich kann auch keine Regel darin sehen, aber vielleicht Herr Grob als Psychologe.
Ja, also zuerst mal genau, was Sie gesagt haben, das nehmen wir natürlich so wahr. Es gibt ein Konzept der Widerstandsfähigkeit oder Resilienz, die man gewissen Menschen zuschreibt und die können dann mit noch stärkeren Schicksalsschlägen besser umgehen. Aber was wir als Prozess in der Regel sehen, ist, dass der gesunde Umgang mit einem Schicksalsschlag, mit einer schweren, negativen, vielfach als Widerfahrnis erlebten Schicksalsschlag, dass Menschen entsprechend zuerst traurig sind, niedergeschlagen sind und erst dann nach einer gewissen Zeit, nach 2 Monaten, 4 Monaten, einem Jahr, wieder beginnen, sich zurechtzufinden. Und die Menschen, die das schaffen, die lernen natürlich aus dem, was ihnen widerfahren ist. Und da würden wir jetzt sagen, ja, da werden Kompetenzen, Regulationskompetenzen, Bewältigungskompetenzen aufgebaut, die diesen Menschen helfen, in zukünftigen Situationen vielleicht schneller wieder irgendwie auf die für ihr Leben richtige Bahn zu kommen.
Vielleicht gibt es neuere Studien als die, die ich kenne, aber nach dem, was ich gelesen habe, können Psychologen Resilienz nicht messen, oder? Irre ich?
Wir können das schlecht messen, aber man kann es beobachten, respektive Menschen, die schwere Traumata erfahren haben in ihrer Kindheit, wirklich schwere, also Beispiel im Schweizer Kontext, Kinder, die ihren Müttern ungerechtfertigterweise weggenommen wurden, in ein Heim gesteckt wurden, zu einem Bauer verfrachtet wurden und auch das noch im letzten Jahrhundert. Da gibt es ungefähr 25% dieser Personen, die haben diese Schicksalsschläge recht gut überwunden und ein Leben gelebt, wo man von außen nicht sehen würde, dass da ein derart harter Eingriff stattgefunden hat. Und dann gibt es aber eben 75%, die lebenslang in diesen Schicksalen drin sind und das auch ihren eigenen Kindern der nächsten Generation weitergeben.
Vielleicht kann ich da noch einsetzen aus historischer Perspektive, dass es von der Pädagogik her hier tatsächlich im 20. Jahrhundert einen wichtigen und ich glaube auch sehr positiven Wandel gab. Noch am Anfang des Jahrhunderts ging man davon aus, dass gerade auch Kriege sozusagen als großer Lehrmeister der männlichen Jugend dazu führen würden, dass eine verweichlichte Jugend jetzt zu Männern wird, also erwachsen wird durch Krieg. Und das hat sich doch als ein großer Irrglaube herausgestellt. Gleichzeitig, das knüpft an Ihre Ausführung an, Herr Grupp, hatte man tatsächlich auch den Eindruck, dass es für Kinder sogar positiv wäre, von den Eltern wegzukommen, dass es zumindest unproblematisch sei. Und hier hat sich doch eine Entwicklung sich ergeben, dass man heute doch eher das Erwachsenwerden mit einer positiveren Erziehungsumwelt auch in Verbindung setzt und die Problematik von Kriegen, aber auch von Erziehungsinstitutionen jenseits der Familie viel stärker in den Blick rückt.
Frau Neiman, Sie schreiben auch der Bildung eine große Bedeutung zu in Ihrem Buch, die man durch Lesen oder auch durch Reisen erwirbt. Was sind das für Effekte, die Sie da meinen? Und sind Menschen, die kaum lesen oder reisen, tatsächlich dann weniger erwachsen?
Ja, würde ich auch sagen. Ich meine, jetzt nehmen wir das Reisen. Es kommt alles darauf an, wie man reist. Wenn man in eine Touristengruppe reist oder selbst einige der Erasmus-Programme, ich kenne sie nicht alle, besteht auch die Gefahr, dass man die Illusion hat, man hat eine andere Kultur kennengelernt und tatsächlich blieb man eigentlich zu Hause, aber könnte ein bisschen Selfies machen. Wenn man reist und das heißt wirklich eine andere Sprache lernt, möglichst in einem anderen Land arbeitet, hat man nicht nur eine Perspektive auf eine neue Kultur, sondern eine neue Perspektive auf die eigene Kultur. Weil man sieht, ach so, das, was ich für selbstverständlich gehalten habe, ist doch nicht so selbstverständlich. Deshalb halte ich das Reisen für extrem wichtig. Nun gibt es immer Ausnahmen. Kant bekanntlicherweise ist nie weiter als 40 Kilometer aus Königsberg gegangen. Aber seine Lieblingsbücher zum Ausruhen waren Reiseberichte. Also insofern, man könnte auch ohne zu reisen erwachsen werden. Aber ich würde sagen, wenn man es richtig macht, dann hilft es auf jeden Fall.
Sprechen wir doch noch ein bisschen über Fluch und Segen des Erwachsenseins. Ich dachte gerade an die späteren Lebensphasen, in denen manche gerade nicht erwachsen sein wollen. Also zumindest Männer in der Midlife-Crisis, sagt man ja, die scheinen dem Kind im Manne noch ein bisschen Auslauf geben zu wollen. Das Kind in der Frau scheint es nicht so zu geben. Wie erwachsen ist es, sich gegen das Altwerden zu wehren, indem man sich nochmal jugendlicher gibt?
Also das ist eben meine These. Uns wird immer suggeriert, die beste Zeit des Lebens ist die Zeit zwischen 18 und 28. Und das ist natürlich physisch die Zeit, wo unsere Körper vielleicht am kräftigsten sind. Aber wenn wir uns das richtig überlegen oder mit Menschen in diesem Alter intensiv sprechen, merken wir, was für ein schwieriger Lebensphase das ist.
Ich würde sagen, schwierig, ja. Ich würde es lieber ein klein wenig positiver deuten, ist eine anspruchsvolle Lebensphase. Was passiert? Der Person, die jetzt 18, 20, 22 ist, sie sieht so viele Möglichkeiten. Und da geht es nicht nur, wie Sie das eben gesagt haben, um die Müslis, die 100 verschiedenen, sondern eben, wenn ich das aufs Reisen nehme, ich könnte an die Nordsee gehen, wir könnten aber auch nach Portugal gehen oder vielleicht reicht das Budget sogar nach Nordafrika. Also das heißt, in dieser Lebensphase gibt es so viele Optionen und die Angst, dass ich irgendeine Option verpasse, die ist bei einigen Personen riesig und zum Teil macht das Personen auch handlungsunfähig. Von daher, die Optionen, die wir in dieser Lebensphase haben, ist auch ein Hinderungsgrund.
Ich würde sagen, das ist ein bisschen von unserer Perspektive aus gesehen, dass so viele Optionen da sind. Ich glaube, viele Leute in den 20er Jahren haben Angst natürlich, wie Sie beschrieben haben, vor so viel Möglichkeiten. Aber noch viel schwieriger, die sehen nicht, wie viele Optionen sie haben, weil sie denken, sie müssen sich jetzt festlegen. Also mit 25 oder allerspätestens 30 müssen sie wissen, was für eine Karriere sie haben, was für eine Familie sie haben. Und Fehler dürfen sie nicht machen. Ja? Im Nachhinein sieht man, Mensch, okay, du hättest einen Weg probieren können und wenn das schiefgegangen ist, hättest du einen neuen Beruf finden können. Ja? Aber die sehen es nicht so. Es ist gefühlt nicht so frei, wie wir das im Nachhinein betrachten.
Genau so. Und viele, Sie haben ja vorhin gefragt, Midlife Crisis, wenn es denn die gibt, zu welchem Zeitpunkt ist sie? Aber dann eben auch zurückzuschauen und vielleicht nicht fähig zu sein, zu integrieren. Doch, das war doch eine Phase, Mitte 20 bis Mitte 40, da war Familie, da waren andere Beziehungen und jetzt habe ich wieder neue Räume. Also das heißt, ich sehe das nicht so unter der Perspektive dann dieses enormen Drucks, wieder das Richtige zu machen, wie vielleicht Mitte 20, sondern da eröffnen sich neue Opportunitäten. Und toll ist natürlich, wenn Menschen dann das abwägen und einen Weg gehen. Aber auch dann, man kann sein Leben und auch in dieser Phase nur genau einmal die Wege gehen und man kann die wieder verändern. Aber in Zeit und Raum ist man einmalig. Und das löst einfach viel Ängste, Konflikte aus.
Ich wollte auch darauf hinaus, was da passiert, wenn man dann als wenn man dann belächelt wird oder man ist plötzlich Berufsjugendlicher. Also es scheint ja ungeschriebene Regeln zu geben, was sich schickt oder was zu einem Erwachsenen passt. Aber welches Verhalten ist adäquat? Warum darf man als Erwachsener nicht mehr so bunte Klamotten tragen oder Skateboard fahren?
Ich trage immer bunte Klamotten.
Herr Kössler.
Ja, ich würde sagen, dass hier wir einen Nachhall dieser bürgerlichen Vorstellung eines respektablen Erwachsenseins haben. Gleichzeitig glaube ich, dass es vielleicht auch wichtig zu sehen, dass doch dieser Zustand, den wir heute haben, doch in historischer Weise exzeptionell ist. Denn viele Menschen noch vor 30, 40, 50 Jahren hatten ja gar nicht diese Vielfalt an Optionsmöglichkeiten, sondern die Mehrheit aller Menschen, zumindest im deutschsprachigen Raum, hat mit 14 die Volksschule abgeschlossen, dann eine Lehre begonnen und ist dann sozusagen gewollt oder ungewollt in die Erwachsenenschaft entlassen worden, mit sehr wenig dann weitergehenden Optionen. Ich glaube, das ist wichtig zu sehen. Gleichzeitig würde ich eben auch denken, dass eben diese Kritik am Berufsjugendlichen immer auch noch diese aufklärerische Emphase hat, werde selbstständig, werde autonom, wobei vielfach übersehen wird, wie selbstständig viele dieser Berufsjugendlichen sind. Das ist ja auch ein sozusagen kultureller Topos, den man, glaube ich, auch empirisch mal genauer untersuchen müsste, wie viel dort eigentlich an empirischer Wahrheit auch hintersteckt.
Manchen Menschen, Künstlern zum Beispiel, gestehen wir ja mehr Kindlichkeit oder Weltferne zu und bewundern sie vielleicht auch ein bisschen dafür. Drückt sich darin auch ein Unbehagen aus an dieser Idee vom jetzt immer reif und vernünftig sein?
Ich kann die ganze Sprache nicht akzeptieren, dass vernünftig heißt weltlich und unglücklich und bürgerlich und irgendwie resigniert. Sie sind schon in der Ideologie, die Erwachsensein als Resignation versteht. Und ich sehe es genau andersrum. Und ja, klar, ich meine, es gibt Künstler, die ich kindisch nennen würde, weil sie eher, sage ich ja, nur an sich selber denken. Also dieses, ich bin Künstler und muss auf nichts anderes aufpassen als meine eigene Triebe. Das kennt man, ja. Aber Künstler im Sinn von, man kann immer noch etwas kreieren. Man kann auch ein Stück der Welt verändern. Und sei es nur mit einem Bild oder einem Topf oder einem Roman. Das ist etwas, was zum Erwachsenwerden gehört. Übrigens diese unbeschriebene Regel, Erwachsene sollen keine Farben tragen. Das ist im Grunde genommen die Idee, dass erwachsene Menschen, eigentlich sollten sie verschwinden, aber jedenfalls sollen sie nicht auffallen, sollen sie nicht wirklich gesehen werden.
Aber Sie schreiben ja auch, Frau Neimann, dass es weniger Rausch gibt als in der Jugend, aber auch weniger Kater dafür. Also es wird schon alles ein bisschen gemäßigter und das kann man dann beklagen oder begrüßen.
Ein bisschen weniger schon, aber dass es Rausch gibt in den 70er und 80er. Ich kenne genug Leute, die das bezeugen könnten.
Wie sehen das die anderen? Wie ist es mit diesem Bild von der rebellischen oder lebhaften Jugend auf der einen Seite und den konservativeren oder vernünftigeren oder vorsichtigeren Erwachsenen auf der anderen Seite?
Wenn man in die Geschichte guckt, gab es natürlich häufig auch Jugendbewegungen, die sehr viel konservativer waren als ihre Eltern. Man denkt nur an die völkische Jugend in den 20er Jahren, sehr rechtskonservativ bis rechtsextrem, wo hier gerade auch, wenn wir über Rausch reden, Jugendliche aufgetreten sind, wir leben bewusst abstinent, ohne Alkohol, ohne Nikotin, im Sinne einer neuen Volkswerdung, die sich gerade gegen Liberale, auch Erwachsene, gewendet haben. Ich glaube, diese Idee rebellische Jugend, konservative Erwachsene, ist sehr stark doch durch die 68er-Bewegung geprägt worden und ist dann nicht ganz falsch, aber muss, glaube ich, relativiert werden.
Also Jugend ist ja eigentlich der Inbegriff, uns einen Spiegel, also jetzt der Erwachsenenwelt, einen Spiegel hinzuhalten, ohne dass ich Verpflichtung habe zu sagen, hey, das akzeptiere ich nicht, was ihr da tut, ich mache das ganz anders. Und das gibt natürlich dann eine gewisse Aufforderung zu legitimieren, wieso die Erwachsenenwelt das so und so macht. Also da komme ich nochmals zurück mit dem Aushandeln. Es ist ein unglaublich gesundes Zeichen, dass Jugendliche rebellieren, dass sie eben nicht akzeptieren, was da schon ist, und dann eben das Neuaushandeln in der Erwachsenenwelt. Das ist ein Punkt, glaube ich, der wichtig ist. Und dann aber der andere Punkt aus der Erwachsenenperspektive, Ich finde auch, wir dürfen nicht einfach sagen, erwachsen gleich vernünftig etc. Dann ist wirklich das Erwachsensein negativ geprägt. Aber es ist natürlich auch ein Faktum, je älter ich werde, desto mehr Geschichten habe ich erlebt. Auf Reisen, auf Begegnungen etc. Und das gibt auch einen Druck, alles zu integrieren. Und integrieren heißt eigentlich, ein neues System zu bauen. Und auch Dinge, die man nicht so einfach ins Leben integrieren kann, eben trotzdem Platz zu geben in seinem Leben, so dass es im Lebensfluss individuell Sinn macht. Ich muss ja auch zu meiner Geschichte stehen. Da kommt dieses Erarbeitete, das Aufgebaute, das möchte ich vielleicht auch schützen. Und ich sage aber nochmals nicht unter der Perspektive, dass das einfach nur ein Erhalten ist, sondern es ist ein Integrieren von vielen Erfahrungen.
Ich würde an der Stelle ein Stichwort gern noch unterbringen, das sowohl bei Ihnen, Frau Neimann, als auch bei Ihnen, Herr Kössler, vorkommt in Ihrer Arbeit, nämlich das Staunen. Sie schreiben, Frau Neimann, ein Kleinkind kann über den Schlüsselbund staunen, als Erwachsener muss man dafür, Sie nehmen als Beispiel in den Yosemite-Nationalpark oder an die irische Küste fahren. Das ist schon auch ein melancholischer Befund, oder? Dass Erwachsensein heißen könnte, man staunt fast nicht mehr.
Man kann schon staunen, wenn man weiß, wie man guckt. Ja, man staunt nicht mehr wie ein Kleinkind über einen Schlüsselbund.
Ja. Man kennt ja schon so viel, ne?
Man kennt schon viele Schlüsselbunde. Aber glücklicherweise, und ich habe so ein paar Orte genannt, ich bin derzeit auf die irische Westküste und schaue auf das wunderbare Meer. Aber das muss man nicht. Man kann an einem sonnigen Tag oder man kann bei einem Konzert, wenn man richtig hinhört, über Musik staunen. Aber diese binäre Aufstellung von Vernunft und Staunen oder Vernunft und Glück schockiert mich wirklich. Ich habe, glaube ich, von allen drei Menschen eine Gleichsetzung von vernünftig gehört mit Resignation. Was halten Sie um Gottes Willen von Vernunft?
Also. Dann frage ich als Schluss noch in die Runde, wozu sollten wir uns ermutigen oder ermahnen, um wirklich auf eine gute Art erwachsen zu sein?
Also aus psychologischer Perspektive zuerst mal nicht zu resignieren, sondern vernünftig neugierig zu sein. Und zwar zuerst neugierig weiterentdecken wollen und dann das in seine Strukturen, die man hat, das Bild über die Welt versuchen zu integrieren. Also dieses Entdeckende, das Staunende, wie Sie das gesagt haben, dass das unbedingt erhalten werden soll.
Herr Kössler.
Ja. Als Historiker kann ich natürlich darauf antworten, dass es, glaube ich, wichtig ist, sich auch des eigenen historischen Standpunkts bewusst zu werden, des Erwachsenseins heute im Vergleich zu dem, was Erwachsensein in früheren Jahrzehnten, Jahrhunderten bedeutet hat, dass man verschiedene Alternativen auch zu dem, was wir heute Erwachsensein nennen, betrachtet und daran, glaube ich, auch selber lernen und selber weiter wachsen kann.
Frau Neimann.
Also ja, mit beiden meinen Vorrednern bin ich erstmal einverstanden. Ich würde aber das alles mit einer Warnung versehen, nämlich indem wir, und ich begrüße den Fortschritt, die wir heute haben, in jedem Fall, aber mit der Warnung, dass es wirklich im Interesse der herrschende Kräfte der Gesellschaft, dass wir nicht erwachsen werden, dass wir abgelenkt werden. So wie man ein 6-monatiges Kind mit einem Schlüsselbund ablenken kann, wenn sie nach etwas greift, was wir nicht wollen. Es gibt extrem viele Formen von Ablenkung, mit dem wir auf eine subtile, seduktive und gar nicht autoritäre Weise abgelenkt werden vom Erwachsenwerden und kindisch bleiben.
Mit 18, 21, 50 oder nie, wann ist man erwachsen? Darüber diskutierten im SWR Kulturforum Professor Alexander Grob, Psychologe von der Universität Basel, Professor Till Kössler, Erziehungswissenschaftler und Historiker an der Universität Halle-Wittenberg und Professor Susan Neimann, Philosophin und Direktorin am Einstein-Forum in Potsdam. Vielen Dank an die Runde. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.